Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Wenn Menschen nur Menschen sind, ist das Motto der Schillertage am Mannheimer Nationaltheater, die gestern begonnen haben. Das Motto ist einem Zitat aus Schillers Kabale und Liebe entlehnt. Und das Stück wird auf dem Festival gleich in mehreren Versionen aufgeführt und war auch die große Eröffnungspremiere. Wenn man Cassandra doch nur erhört und geglaubt hätte, dann hätte der Trojanische Krieg vielleicht verhindert werden können. Auch in der Opernpremiere von Bernard Foucault gibt es eine Cassandra, allerdings mit anderen Problemen als im alten Griechenland. Deshalb heißt sie hier auch Sandra. Und eine Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum nähert sich dem Freiheitsbegriff auf historische Weise. Seherisch war es vielleicht auch ein Stück weit von Matthias Lilienthal, Leiter des Festivals Performing Exiles der Berliner Festspiele, dass er die zweite Ausgabe nun mit dem iranischen Filmemacher Mohammed Rasulov beginnen lässt. Vor einem halben Jahr war Rasulov nach Deutschland geflohen, weil er im Iran erneut zu Haft und Peitschenhieben verurteilt worden war. Wie politisch aktuell dieser Abend werden würde, konnte Lilienthal bis vor kurzem noch gar nicht wissen, vermutlich nur ahnen. Barbara Behrendt berichtet aus Berlin über Rasulovs Eröffnungsrede gestern Abend, seine Performance Destination Origin.
Dass diese Eröffnungspremiere von Exil-IranerInnen tatsächlich über die Bühne gehen würde, schien vor einer Woche sehr fraglich. Wie sich auf Proben konzentrieren, wenn die Verbindung zur eigenen Familie im Iran abreißt? Bei seiner Dankesrede kurz vor der Uraufführung von Destination Origin versagte dem Autor und Regisseur Mohammad Rasulov dann zwischendurch die Stimme. Im Iran, sagte er, habe man bisher mit friedlichen Mitteln für den Umsturz gekämpft. Ob eine Demokratie aus einem Krieg erwachsen könne, stellte er in Frage. Seit 30 Stunden, schloss er dann, können Iraner außerhalb des Landes nicht ihre Familien erreichen. Internet- und Telefonverbindungen sind zusammengebrochen. Wir versuchen, uns an unserem künstlerischen Engagement festzuhalten und an dem, was wir lieben. Wir geben heute Abend unser Bestes und wir wissen nicht, ob wir erfolgreich sind. Wir hoffen, dass der Krieg bald endet. Auf der Bühne stehen jene drei jungen iranischen Schauspielerinnen, die schon in Rasulovs Film Die heilige Saat des Feigenbaums begeistert haben und die mit ihm vor einem halben Jahr zu Fuß über die Berge aus Teheran geflohen sind. Für sie ist diese Theaterarbeit schon deshalb existenziell, weil sie ihnen ein Visum in Deutschland sichert. Auch das gehört zu den Realitäten des Festivals. Der Krieg im Iran ist auf der Bühne kein Thema, die Flucht aus dem Land aber durchaus. In symbolische Bilder und Choreografien mit atmosphärischer Musik verwebt die Inszenierung Texte, in denen die Schauspielerinnen ihre Fluchtgeschichte erzählen. In hellen Szenen der Erinnerung an bessere Tage spielen die Frauen mit dem runden Licht eines Scheinwerfers, als würden sie sich einen Ball zuwerfen. In den düsteren Szenen baumeln Stricke von der Decke, ein ganzer Wald aus Seilen, der an die Bedrohung durch die Todesstrafe denken lässt. Ganz vertraut sind Rasulov die Theatermittel noch nicht. Aus pathosgeladenen Bildern, Text und Video erwächst ein allzu bedeutungsschwangerer Stilmix. Stärker sind die Monologe. Beim pointierten, emotionalen Erzählen ist der Autor und Regisseur ein Könner. Und man hört gebannt zu, wie die jungen Frauen über ihre Ängste bei den verbotenen Dreharbeiten im Iran sprechen, über die Entscheidung, das Land dem Regime zu überlassen und über die Herausforderungen in Berlin. Zuletzt sitzen die Frauen gemeinsam am Küchentisch und klagen über die hohen Berliner Mietpreise. Das hat dann durchaus Humor.
Okay, Ellie, next one is me. I still don't have a flag.
Yeah, me too.
So, an dieser Stelle, liebes verehrtes Publikum, suchen meine Kolleginnen tatsächlich jeweils eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Und es zeigt, was für Menschen, die ihre Heimat verloren haben, am wichtigsten ist. Eine Community. In Goodbye, Lindita vom jungen albanisch-griechischen Regisseur Mario Banushi geht es nicht weniger düster zu. Die Performance erzählt bildstark, aber äußerst kryptisch, ganz ohne Worte, von der Bestattung von Banushis Stiefmutter Lindita. Eine nackte Frau wird gewaschen und aufgebahrt, Weihrauch geschwenkt, Veitstänze aufgeführt, albanische Bestattungsrituale ausgeführt. Tod, Abschied, Trauer sind die Themen. Dass dieser 27-jährige Shootingstar nun ein Festival eröffnet, das die reiche Szene der Berliner ExilkünstlerInnen vorstellen möchte, obwohl er noch nie einen Fuß nach Berlin gesetzt hat, bleibt programmatisch ungeschickt. Aber man muss sich in Berlin ja freuen, überhaupt ein größeres internationales Gastspiel zu sehen zu bekommen. Nach Banuschis Totengruft empfangen einen im Foyer die lebensbejahenden Klänge vom Club de Beile. Bis 2 Uhr morgens legen DJs auf, es gibt Tanzwettbewerbe und einen Kunstmarkt. Ein Kulturschock. Und doch zeigt das Festival damit aufs Schönste, wie Krieg und Tod das lebhafte Zusammenkommen in der Gemeinschaft als Gegenstück bitter nötig haben.
Über den Auftakt des Berliner Festivals Performing Exiles berichtete Barbara Behrendt. Es könnte so schön sein. Ferdinand, Major und Sohn des Präsidenten von Walter, liebt Luise und Luise liebt ihn auch. Doch ihre beiden Väter haben etwas gegen die Liaison. Ferdinands Vater möchte seinen Sohn lieber mit der Mätresse des Herzogs, Lady Milford, verheiraten, was natürlich politische Gründe hat und damit fangen die Probleme an. Das bürgerliche Trauerspiel nimmt seinen Lauf. Friedrich Schillers Kabale und Liebe wird auf den Schillertagen am Nationaltheater in Mannheim gleich mehrfach aufgeführt. Eine indische Version transformierte Schillers Ständelproblematik in das indische Kastensystem und erzählte aus der Perspektive der untersten Kaste der hinduistischen Gesellschaft. Die große Eröffnungspremiere aber war der jungen Regisseurin Charlotte Sprenger vorbehalten, die Schillers Kabale auf unsere heutigen Klassen- und Herrschaftsverhältnisse befragen wollte. Ob das geglückt ist, das weiß unser Kritiker Christian Gampert.
Der Musikus Miller ist eine Frau, eine alleinerziehende Mutter sogar. Sie spielt Geige, aber nur Playback. Der Hofmarschall von Kalb ist auch eine Frau, ein aufgedonnertes Wesen mit französischem Akzent. Der Präsident von Walter immerhin ist ein Mann, wird aber gleich in seiner ersten Szene als nackter Lustmolch vorgeführt und darf erst später angezogen erscheinen. Dass es hier um einen ständischen Konflikt zwischen Adel und Bürgertum geht, deren Angehörige einander nicht ehelichen dürfen, ist zunächst unerheblich, zumal die unglücklich Liebenden auf die Bühne kommen, als wollte Luise vom Kostüm her ein Kinderstück spielen und hätte Ferdinand auf dem Schulhof die letzte Diversitätsklamottenberatung genossen. Die Hauptsache scheint für die Regisseurin Charlotte Sprenger zu sein, dass alles schön bunt ist, so wie Popstars gern in grellen, altertümlichen Uniformen herumturnen, so springt hier alles exaltiert und laut durcheinander und wird Kastorf-artig und trashig abgefilmt, vor allem das, was im Hinterzimmer geschieht, wo die Intrigen gesponnen werden. Also, die bösen Adligen tragen andeutungsweise barock, als wolle man einen Kostümschinken drehen. Mutti Miller trägt ein strenges Kleid. Lady Milford, die Geliebte des Herzogs, bewegt sich wie ein Filmstar mit Klunkern und im Hosenanzug und hat was Lesbisches mit der bedienten Sophie. Leg dich mal auf mich drauf. Einen Konflikt mit sich selber hat hier keiner. Eher ein Problem, gut rüberzukommen und irgendwie heutig zu wirken und wie aus dem Showbusiness. Aber ist es wirklich ein Regieansatz, Schiller als schräge Telenovela zu erzählen und den Figuren keinerlei psychologische Tiefe zu geben, sondern nur ziemlich dumme Oberflächenreize und manchmal Asigkeit?
Eine ernsthafte Beziehung? Mein Sohn? Nein, Wurm, das machen Sie mich nicht glauben. Macht einer Bürgerkanaille den Hof und noch gar der Tochter einer Geigerin.
Das völlig Verrückte und auch Befremdliche ist, dass dieser inszenatorische Tand von einigen erstklassigen Schauspielern getragen wird. Boris Konezny als völlig verluderter Präsident von Walter und schlechter Vater ist grandios wie nie. Die Powerfrau Rahel Weiss muss aus dem Marschall von Kalb leider eine überzogene Narzissmusnummer machen, aber mit Musik. Annemarie Bründchen als Lady Milford gibt den kalten und bestimmenden Star, darf aber die inneren Verletzungen dieser unglücklich Liebenden nicht spielen und so fort. 7000 Landeskinder werden vom Herzog zum Militärdienst nach Amerika verkauft, um die Brillanten für Lady Milford zu finanzieren. Das wäre ein politischer Boden für die Inszenierung gewesen, weil auch die ständischen Liebeswirren von Ferdinand und Luise sich aus solcher Brutalität heraus besser verstehen lassen. Die Regisseurin belässt es nur bei einem Hinweis. Stattdessen denunziert man abendfüllend das Patriarchat, was von heute aus gesehen ein bisschen billig ist, weil auch die Frauen bei Schiller große Ambivalenzen haben. Luise verlegt die Zukunft ihrer Liebe von vornherein ins religiöse Jenseits, an einen dritten Ort. Und die Lady Milford ist der Macht ja durchaus zugetan, wenngleich sie später dann doch den röcketragenden Jüngling Ferdinand begehrt. Aber der liebt seine Luise.
Mein Geliebter, ich weiß einen dritten Ort, wo kein Schwur mehr bindet, wohin deinem Vater kein Auge geht.
Dann, wenn die Standesunterschiede einstürzen würden, wenn Menschen nur Menschen sind, wie das Festivalmotto der Schillertage lautet, dann würde sich Schreckliches herausstellen, dass auch ohne politische Despotie Menschen sehr böse, halbherzig oder gemein sein können. Auf diese inneren Widersprüche der Figuren will die Inszenierung sich nicht einlassen. Sie klebt einfach ein paar heutige Modevokabeln, Femizid, Patriarchat, auf Schiller drauf. Nach dem Trunk der vergifteten Limonade begleitet die Kamera das sterbende Paar ins Bett. Nach all dem bunten Getue ist diese Szene immerhin ein Moment der Zärtlichkeit und Ruhe. Aber insgesamt ist diese Inszenierung ein hübsches Nichts, ein ziemlich wirres Show-Event.
Die Schillertage eröffnen mit Kabale und Liebe in einer Inszenierung von Charlotte Sprenger. Christian Gampert war das. Auch der Cassandra-Stoff eignet sich für heutige künstlerische Bearbeitungen oder auch Überschreibungen. In der Oper wurde der Mythos gleich mehrfach aufgegriffen. Mal mit Cassandra als Hauptfigur, mal als Teil eines größeren trojanischen Zyklus. Nun hat der belgische Komponist Bernard Foucroul sich der Frauenfigur angenommen und überblendet die antike Seherin mit einer jungen Polarforscherin, die vor der Klimakrise warnt und nicht erhört wird. 2023 war die Oper schon an der Oper Brüssel zu sehen. Gestern nun war an der Berliner Staatsoper unter den Linden Premiere. Nicht nur die Wissenschaftlerin spielt hier eine große Rolle, auch Bienen, musikalisch wie visuell. Und das klingt so. Über die Premiere gestern habe ich vor der Sendung mit unserem Opernkritiker Uwe Friedrich gesprochen und ich habe ihn gefragt, ein Bienenschwarm passt nicht unbedingt zum antiken Cassandra-Mythos. Was hat es damit auf sich?
Die Bienen stehen ebenso wie das Eis für die Bedrohung durch die Klimakrise. Also das Insektensterben auf der einen Seite und das Schmelzen der Polkappen. Wir hören auch Wassertropfen gelegentlich. Und die Hauptfigur Sandra, das ist eine Klimaforscherin, die referiert eben über das schmelzende Eis. Es geht auch um die Antarktis. Die Bienenwabe spielt auch eine Rolle im Bühnenbild von Fabien Tenier, der baut so einen Kasten aus Segmenten hin, die verschoben werden können, sieht tragischerweise für ältere Deutsche ein bisschen nach der Dalli-Dalli-Kulisse aus. Also das sind eher Zutaten zur Geschichte.
Der Komponist Bernard Foucroul wollte ja auf jeden Fall ein aktuelles Sujet in seiner Oper verarbeiten, übrigens seiner ersten Oper. Und er hat deshalb den Klimawandel zum Thema gemacht und mit dem antiken Mythos der Cassandra verschränkt. Funktioniert das denn?
Das funktioniert bedingt, liegt allerdings auch daran, dass der Text von Matthew Joscelyn ziemlich redundant ist und sehr viel Text wegzuschaffen hat. Das Bild der Cassandra ist ja auch schon ein bisschen schräg, denn Cassandra hört ja niemand zu. Den Klimaforschern wird ja zugehört und eigentlich glauben ja auch alle, die ihren Verstand beisammen haben, dass die recht haben. Es tut sich aber trotzdem nichts. Andererseits gibt es sehr schöne Momente, wo die Figur der Sandra, besagte Klimaforscherin, auf Cassandra trifft. Oder wenn die Zeitebenen Antike und Gegenwart bei einem Familienfest zum Beispiel sich überschneiden und überlagern, wenn dann die Mutter aus den Eingeweiden des Sonntagsbratens die Zukunft zu lesen versucht. Da werden schon einige Funken draus geschlagen.
Aber insgesamt höre ich da nicht nur Begeisterung. Kann die Regisseurin Marie-Ève Signerolle da noch einiges retten?
Marie-Ève Signerolle hat hier in Berlin an der Deutschen Oper einen ziemlich desaströsen Macbeth inszeniert. Das macht sie hier nicht, diesen Überdruck an Konzept. Sie bleibt sehr nah an der Geschichte und sorgt dafür, dass die Figuren ja einigermaßen ordentlich auf- und abtreten. Nicht besonders einfallsreich, immer zum Ende der Szene gehen die auf die Seitenbühne raus. Naja, aber man versteht schon die Geschichte, ja.
Und wie klingt das? Wie setzen die Musikerinnen und Musiker das Ganze um?
Anja Bielmeier hat das dirigiert. Die Staatskapelle Berlin stürzt sich da auch sehr rein in die Aufgabe. Cassandra ist Katharina Braditsch und Sandra Jessica Niles. Die haben sehr gut miteinander korrespondierende Stimmen. Das funktioniert und wir können die beiden auch kurz hören. In diesem Duett von Cassandra und Sandra hören wir schon ziemlich deutlich, dass Bernard Foucault offenbar Benjamin Britten sehr gut studiert hat. Das erinnert doch klanglich an das Quintett der Frauen in Peter Grimes. Und so gibt es einige Stellen, die daran orientiert sind. Dann gibt's aber auch, ich habe schon gesagt, das Libretto taugt nicht so viel. Die Männer sind für meinen Geschmack nicht ganz auf der Höhe der Frauen. Joshua Hopkins ist ein sehr guter Apollo, aber die anderen schweige ich freundlich.
Die Oper will, wir haben es gesagt, ganz aktuell sein. Kommt das denn auch an beim Publikum?
Das war eher ein Achtungserfolg. In dieser Inszenierung und auch schon rein komponiert sind Buhrufe und Reaktionen aus dem Publikum. Man kriegt das aber ziemlich schnell mit, dass das Statisten sind. Insgesamt hatte ich eher den Eindruck, dass dieser Abend zu wenig bietet, um sich auch nur drüber aufzuregen.
Uwe Friedrich über Bernard Foucaults Oper Cassandra an der Berliner Staatsoper. Und von dort geht es jetzt ins Hygienemuseum nach Dresden. Dort beschäftigt sich gerade eine Ausstellung mit der Frage, was man heute eigentlich unter dem Begriff Freiheit gemeinhin versteht. Um in diesem Zusammenhang unsere unübersichtlich gewordene Zeit besser zu verstehen, wirft die Ausstellung auch einen Blick zurück in die Vergangenheit und schweift dafür zu den Bürgerrechtsbewegungen in Polen, Tschechien und Ostdeutschland. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat die Ausstellung gesehen.
Ein handgeschriebener Brief des tschechischen Dissidenten und späteren Präsidenten Václav Havel ist eines der ersten Objekte, die in der Ausstellung zu sehen sind. Zur Freiheit gehört der Austausch von Gedanken darüber. So kann man das verstehen.
Die Schriften von Václav Havel zum Beispiel, die sind ja auch verbreitet worden. Aber gerade Solidarność war natürlich für alle Ostblockländer ein Riesenvorbild und auch eine Initialzündung für die ganzen Befreiungsbewegungen.
So die Direktorin des Deutschen Hygienemuseums Iris Edenheiser. Zwischen polnischen und tschechischen Dissidenten gab es persönliche Begegnungen.
Es gibt auch dieses Bild, wo sowohl Michnik, Kuroń und Havel zusammensitzen in den Bergen. Also sie haben sich dann mehrmals getroffen im Riesengebirge, da an der Grenze, zusammen Bier getrunken und über wichtige politische Fragen gesprochen.
Betont auch Iwona Bigos vom Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst im polnischen Breslau. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftswerk des Dresdner Hygienemuseums mit dem Nationalmuseum Breslau, der Nationalgalerie in Prag und dem Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig. Keine Selbstverständlichkeit, sagt die Direktorin des Hygienemuseums, weil zu Beginn der Planungen in Polen noch die nationalkonservative PiS regierte.
Das war abhängig vom Ausgang der Parlamentswahlen in Polen, ob wir eben mit dem Solidarność-Zentrum zusammenarbeiten können oder nicht.
Die Ausstellung dokumentiert die Freiheitsbewegungen in der Tschechoslowakei, in Polen und in der DDR seit dem Prager Frühling 1968. Zu sehen sind unter anderem Fotografien vom Solidarność-Streik in der Danziger Werft, der Samtenen Revolution 1989 in Prag und von den kreativen Aktionen der Orangenen Alternative in Breslau. Die Sehnsucht nach Freiheit war in vielen kommunistischen Ländern ähnlich. Die Erinnerung an den Umbruch unterscheidet sich in Deutschland jedoch von der Erinnerung in den beiden Nachbarländern, um die es hier geht.
Die Unterschiede sind, dass wir ja mittlerweile sehr stark kritisch auf die 90er Jahre zurückblicken, dass wir gerade in den ökonomischen Verwerfungen, dass wir darin auch eine der Ursachen für heutige immer größer werdende Skepsis am demokratischen System sehen. In Polen und in Tschechien wird gar nicht so kritisch auf die 90er Jahre geschaut.
Bilder und Slogans der Freiheitsbewegungen gegen den Kommunismus spielen selbst heute noch eine Rolle. Etwa die Leipziger Montagsdemonstrationen. Seit Pegida versuchen vor allem rechtsextreme Kräfte, dieses Erbe zu vereinnahmen. In Polen und Tschechien tauchen Symbole der Freiheitsbewegung aber auch bei Protesten gegen den Abbau von Rechtsstaatlichkeit oder gegen Korruption auf, erklärt Kurator Philipp Bürger.
Wenn die Menschen am dem 17. November, am Jahrestag der Samtenen Revolution, gegen einen korrupten Ministerpräsidenten Babiš demonstrieren. Dort finden wir Menschen, die Havel-Plakate oder Fotografien dabei haben.
Auch in Polen sind die Erfahrungen der Freiheitsbewegung weiterhin präsent, sagt Iwona Bigos vom Nationalmuseum Breslau.
Das, was in den 80er Jahren passiert ist, dass die Leute gemerkt haben, dass die Proteste auch was bewegen können, das ist schon geblieben.
Die Bedeutung des Begriffs Freiheit hat sich über die Zeit verändert. Das illustriert die Ausstellung anhand von bildlichen Darstellungen. Von der Freiheitsstatue bis zu Fotografien der von der Stasi inhaftierten Künstlerin Gabriele Stötzer. Was Freiheit bedeute, hänge immer vom historischen Kontext ab, so Museumsdirektorin Edenheiser.
Wenn wir uns die Freiheitsbewegungen aus den 80er Jahren gerade in Mittelosteuropa anschauen, dann sind die sehr stark in einer solidarischen Gemeinschaft gegründet, dem Erkämpfen von elementaren Freiheitsrechten für sich selbst und für andere. Und heute sehen wir eine Entwicklung, die sehr stark auf einen individuellen Freiheitsbegriff abhebt, die letztlich eigentlich auf das Recht des Stärkeren abhebt, das eigene Freiheitsstreben auf Kosten anderer ausleben will.
Die Direktorin des Dresdner Hygienemuseums Iris Edenheiser in einem Beitrag von Alexander Moritz über die dort seit heute zu sehende Ausstellung Freiheit. Über 200 Dissidenten sind in den letzten Tagen im Iran festgenommen worden, berichten Menschenrechtsgruppen, darunter auch der iranische Rapper Tomaj Saheli. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, der Regimekritiker war schon vergangenes Jahr verhaftet und zum Tode verurteilt worden, dann überraschend wieder freigekommen. Nach den Angriffen Israels hat der 34-Jährige erneut die iranischen Behörden kritisiert und ihnen einen mangelnden Schutz der Bevölkerung vorgeworfen. Dazu sagte heute die deutsch-iranische Musikerin Mariam Efai im Deutschlandfunk.
Also ich hatte natürlich den Post von Tomaj Salehi vor ein paar Tagen gelesen, wo er auch gesagt hat, dass das iranische Volk, dass es nicht befreit werden kann durch einen tödlichen Angriff und dass sich natürlich alle die Freiheit wünschen. Er hatte darüber gepostet und wahrscheinlich infolgedessen wurde er festgenommen, weil er so ein großes Sprachrohr ist und den Leuten immer Mut und damit auch eine Sichtbarkeit verleiht mit seiner unheimlich großen Reichweite.
Aktuell ist unklar, wo Salehi sich befindet. Möglicherweise sei er auch gegen Kaution wieder frei, so Mariam. Und wieder wird eine Verwaltungsdirektorin Rundfunkintendantin. Nach dem WDR jetzt auch bei der Deutschen Welle. Heute hat der Rundfunkrat Barbara Massing zur Intendantin ernannt. Sie arbeitet bereits seit 2006 bei dem Sender mit internationalem Programm und galt als Wunschkandidatin des bisherigen Intendanten Peter Limburg. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze der Deutschen Welle. Als besonders kunstsinnig haben sich die neueren Protestbewegungen ja noch nie erwiesen, seit sie etwa als Klimakleber die Museen enterten. Jetzt hat eine Untersektion der Aktivistengruppe Neue Generation auf das Bruderkussgemälde an der Eastside Gallery in Berlin den Schriftzug Stop Genocide gepinselt. Gemeint ist die Situation in Gaza. Sehr krude klingt die Begründung. Das Bild stehe, so eine Aktivistin, auch für das deutsche Bekenntnis, die Gräueltaten des Naziregimes niemals zu vergessen. Ja, für andere steht das knutschende Altmännerpaar Brezhnev und Honecker eher für eine unheilvolle politische Allianz zweier Regime. Die neue Generation jedenfalls fordert mit ihrer Kunstattacke ein, wie sie schreiben, Ende der deutschen Mittäterschaft im Gazastreifen. Und heute ist offenbar der Tag der Literaturpreise. Schriftstellerin Christine Wunnecke bekommt den mit 20.000 Euro dotierten Jean-Paul-Preis, Autorin Lena Schette den mit 10.000 Euro dotierten W.G. Sebald Literaturpreis und der mit 30.000 Euro dotierte Robert-Gernhardt-Preis geht zu gleichen Teilen an Katrin Bach und Lina Tiede. Mit dem Preisgeld werden jeweils die aktuellen Romanprojekte der beiden Autorinnen gefördert. Und künstlerisch zwar umstritten, aber ein Publikumserfolg. Die Lichtprojektion auf dem Reichstag, mit der die spektakuläre Verhüllung von Christo und Jean-Claude aus den 90er Jahren nachinszeniert wurde. Nur eben nicht mit Stoff, sondern mit Hochleistungsprojektoren. Die werden heute nun wieder abgeschaltet und bis letzte Nacht hatte die Simulation immerhin 280.000 Besucher.
Wir bleiben angeschaltet. Nicole Strecker war das. Vielen Dank. Der Spahn-Maskenbericht soll durch den Haushaltsausschuss gehen und diplomatische Gespräche mit dem iranischen Außenminister in Genf. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.